3P präsentiert. English Eerie. Ein gruseliges Solo-Rollenspiel im alten England von System Matters. Spielvorstellung und Let's Play. Herzlich willkommen zu einer weiteren System- und Spielvorstellung bei uns auf dem 3P-Kanal. Wir starten heute mit einem neuen Genre, kann ich sagen, auf unserem Kanal. Und zwar geht es jetzt um Solo-Rollenspiele. Wie der Name schon sagt, Solo-Rollenspiele sind Rollenspiele oder Erzählspiele oder Erzählrollenspiele, die man alleine spielen kann. Dafür braucht man weder eine Spielleitung noch eine Gruppe am Tisch. Diese Rollenspiele sind deswegen so interessant, weil sie auch ganz viele unterschiedliche Engines haben, also Mechaniken, damit eine Geschichte ohne Spielleitung und ohne andere Personen am Tisch entstehen kann. Unsere Vorstellungsreihe, denn ich hoffe, dass da noch einige mehr kommen werden, da sind nämlich sehr coole Spieler auf dem Markt, startet sogar noch mit einem Subgenre des Solo-Rollenspiels. Und zwar rede ich heute und stelle euch vor ein Journaling-Game. Wie der Name da schon sagt, ist die Besonderheit, dass die Geschichte, die in diesem Solo-Rollenspiel entsteht, auch in irgendeiner Art festgehalten wird. Es können Tagebücher sein oder Logbücher oder Briefe. Auf jeden Fall wird die Geschichte, die dort entsteht, in irgendeiner Form verschriftlicht. Wir starten unsere Reihe mit einem Solo-Journaling-RPG aus der kleinen Reihe von System Matters. Und zwar reden und spielen wir heute English Eerie, ein gruseliges Solo-Rollenspiel im alten England. In English Eerie findet ihr 5 Szenarien, mit denen wir eine Gruselgeschichte aus der Sicht einer Hauptfigur in Tagebuchform schreiben und verfassen können, die sehr an die klassische englische Schauerliteratur erinnert, die so im ländlichen Raum passiert. Also wir haben neblige, gruselige Moore, verlassene Herrenhäuser, Spukgeschichten, aber wie gesagt auch noch andere interessante Szenarien in English Eerie. Aber wie genau funktioniert das? Wir benötigen neben natürlich Stift und Journal, also irgendetwas, wo wir unser Tagebuch aufschreiben, auch noch einen W10 und ein Spielkartenset. Aus diesem Spielkartenset brauchen wir nicht alle Karten, sondern nur ausgewählte. Welche das genau sind, am besten lest ihr das selbst nach. Ich erzähle euch aber trotzdem, wie es funktioniert. So starten wir erstmal, mit welchem Charakter man English Eerie spielt. Wir können uns relativ frei überlegen, welchen Charakter wir spielen möchten. Abhängig natürlich von dem Szenario, das wir auswählen, überlegen wir uns etwas zu dem persönlichen Hintergrund, den Namen, aber auch vielleicht zur beruflichen Situation. Also Dinge, die uns helfen, aus der Sicht dieses Charakters die Geschichte zu erzählen oder das Tagebuch zu verfassen. Denn regelmechanisch verfügt der Charakter über 2 Attribute. Entschlossenheit und Stimmung. Entschlossenheit steht für das rationale Denken des Charakters, für seinen Willen zu überleben und auch dafür voranzukommen in der Geschichte. Denn wir können nachher die Punkte, die wir auf Entschlossenheit verteilen, dafür ausgeben, um die Würfe zu schaffen. Das zweite Attribut ist Stimmung. Stimmung repräsentiert das Innenleben des Charakters. Je mehr Stimmung wir verlieren, umso mehr befindet sich der Charakter auch in diesem Strudel aus Leid und Selbstzweifel. Also das, was man kennt aus dieser Art Geschichte, wenn der Charakter immer tiefer sinkt und nicht mehr genau weiß, was mit ihm passiert. Dabei können wir 10 Punkte auf Entschlossenheit und Stimmung verteilen. Es wird empfohlen, dass man eine 3-7-Verteilung mindestens anstrebt, also mindestens 3 Punkte in einem Attribut hat. Ob man aber 4-6 oder 5-5 verteilt, das bleibt einem selbst überlassen. Warum das so wichtig ist, mindestens 3 Punkte in einem der Attribute zu haben, wird klar im Laufe des Spiels, denn wir verlieren diese Punkte auch. Wie schon gesagt, Entschlossenheit kann ausgegeben werden, um quasi Würfe zu schaffen, aber auch um weiter voranzukommen. Stimmung verlieren wir immer dann, wenn wir einen Wurf nicht schaffen und auch wenn die Geschichte bestimmte Höhepunkte erreicht. Wir haben alles zurechtgelegt, wir haben unseren Charakter erstellt und jetzt kann es eigentlich schon losgehen. Wir benötigen, wie gesagt, nur einige Karten aus einem Kartendeck. Ich kann dazu aber schon mal verraten, dass den drei Damen, die wir mit in unser Storydeck quasi mischen, eine Sonderrolle zukommt. Ansonsten haben wir einige Zahlenkarten mit allen vier Farben, die es in so einem Kartenspiel gibt. Die mischen wir auf eine bestimmte Art und dann ziehen wir Karten, die darüber entscheiden, welche Szene unserem Charakter jetzt begegnet. Ziehen wir Herz, wird ein Nebencharakter in der Geschichte verletzt oder vielleicht sogar getötet? Ziehen wir Pik, erhalten wir einen Hinweis in der Geschichte. Ziehen wir Karo, behindert die Umgebung den Charakter in irgendeiner Form. Ziehen wir Kreuz, schadet ein Nebencharakter dem Hauptcharakter der Geschichte. Bei den Hinderniskarten, also bei Karo und bei Kreuz, ist die Zahl, die auf der Karte steht, entscheidend. Denn diese Zahl müssen wir mit einem W10 treffen oder überwürfeln. Dabei können wir Punkte Entschlossenheit ausgeben. Das müssen wir allerdings vor dem Wurf machen. Schaffen wir den Wurf nicht, verlieren wir einen Punkt Stimmung. Das Ergebnis dieses Wurfes, also haben wir das Hindernis überwunden können oder haben wir dabei einen Punkt Stimmung verloren, schreiben wir natürlich aus Sicht des Charakters dann in unserem Tagebuch nieder. Dementsprechend reihen sich so Szene an Szene aus Sicht des Charakters, indem wir eine Gruselgeschichte erzählen. Eine Sonderrolle kommen den Damen im Spiel zu. Die werden hier graue Damen genannt. Mit jeder Dame, die im Spiel erscheint, erhöht sich die Schwierigkeit der Werte, die wir erwürfeln müssen, um plus 1. Das heißt, bei der ersten um plus 1, bei der zweiten um plus 2. Die grauen Damen, die repräsentieren auch den Anstieg der Spannung im Spiel. Dementsprechend gibt es auch eine Spannungstabelle, was passiert, wenn die Damen gezogen werden. Wir müssen auch einen Punkt Entschlossenheit ausgeben, um nicht einen Punkt Stimmung automatisch zu verlieren, wenn eine graue Dame erscheint. Mit der dritten Dame ist die Geschichte auch zu Ende und wir müssen sehen, wie viele Punkte Stimmung wir noch über haben, um zu schauen, wie das Ende unserer Geschichte für den Charakter ausgeht. English Eerie liefert für jedes Szenario auch eine Liste an Nebencharakteren, an Hindernissen, an Anregungen, die passieren können, wenn ein Nebencharakter dem Hauptcharakter schaden möchte und natürlich auch eine Spannungstabelle der grauen Damen. Auch das Ende des Szenarios wird vorgeschlagen. Ihr seid natürlich frei, diese Hinweise auch durch eigene Ideen zu ersetzen. Allerdings sind die natürlich auch schon so geschrieben, vor allem auch die Spannungstabelle, dass ihr auch davon wirklich ausgehen könnt, dass ihr mit diesen Hinweisen und Anregungen auch eine Geschichte im Stil einer englischen Gruselgeschichte erzählen könnt. Mir hat English Eerie wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe die Geschichte auch über mehrere Tage gestreckt. Also man muss es jetzt nicht an einem Abend durchspielen. Man kann auch so eine Karte ziehen und hat dann am nächsten Tag noch Gelegenheit, sich zu überlegen, was denn jetzt in der Geschichte vorkommt. Ich hatte auch sehr viel Spaß daran, die Geschichte im Tagebuch noch weiter auszuarbeiten. Generell wird auch empfohlen, dass man sich es auch entsprechend gemütlich macht. Also eine Kerze aufstellt oder generell bei Kerzenschein dieses Tagebuch schreibt, um auch sich gut in die Hauptfigur seiner Geschichte hineinversetzen zu können. Nachfolgend möchte ich euch an meinem Tagebucheintrag zu dem Szenario Kettenrassel teilhaben lassen. Ich habe euch auch Hinweise geschrieben, welche Karten ich gezogen habe, was ich gewürfelt habe, damit ihr vielleicht auch die Hinweise und Anregungen aus dem Szenario in meinem Tagebuch wiederfindet. Jetzt erstmal viel Spaß mit Kettenrasseln. Let's Play Kettenrasseln, eingesprochen von Manni.
Es ist Sonntag und ich schreibe diese Zeilen vom Arbeitszimmer dieses herrlichen Anwesens aus. Nein, nicht dieses Anwesens, meines Anwesens. Der plötzliche Tod eines entfernten Verwandten überraschte mich nicht nur, sondern machte mich auch mein großes Herrenhaus reicher. Statt meiner bescheidenen und engen Stadtwohnung in London besitze ich nun ein großes Haus mit 8 Schlafzimmern, für mich allein. Euphorie beschrieb mein Gefühl sehr treffend, als ich nach der Anreise aus dem Wagen stieg und mein neues Domizil betrachtete. Auch das seltsame Gemurmel meines Fahrers, Wilfred Batley. Ein stiller, aber scheinbar sehr religiöser Mann, der mich den Rest des Weges vom Bahnhof herfuhr, konnte meine Stimmung nicht trüben. Wir fuhren vorher lange durch eine karge Landschaft und erreichten ein kleines Dorf. In der Ferne sahen wir einen Hügel, auf dem über einem dichten Wald ein herrschaftliches Haus thronte. Mit ehrfürchtigem Staunen betrat ich die ausladende Veranda und wollte die Umgebung erst einmal auf mich wirken lassen. Ein Erkerturm mit einem steinernen Wasserspeier auf dem Spitzdach und viele wunderschöne Details an der Holzfassade zieren das große dreistöckige Haus. Da hörte ich bereits das Knirschen von Kies unter den Rädern des Wagens. Ich sah Mr. Batley ohne ein weiteres Wort des Abschieds wegfahren. Störte ihn der Sonntag, an dem er mich herfahren musste? Belastete ihn der Tod meines Verwandten, für den er vor mir gearbeitet hatte? Oder ist dies nur dem seltsamen Gebaren der ländlichen Bevölkerung geschuldet? Ich wollte mir nicht von dieser Unhöflichkeit den Tag ruinieren lassen, doch wäre ich beinahe bereits an der Eingangstür gescheitert. Sie war verschlossen. Unter meinen Unterlagen hatte ich keinen Schlüssel entdeckt. Auch unter der Fußmatte oder im Blumenkübel fand ich außer verrotteten Pflanzen und Dreck nichts. Hätte mir Mr. Batley den Schlüssel überreichen sollen? Kurz entschlossen brach ich die Tür auf. Es ist schließlich mein Haus und um ein neues Schloss kann ich mich auch später kümmern. Später am Tag traf ich auf Mary. Mary Tallow ist meine neue Köchin. Mein Verwandter lebte hier alleine, sodass ich in den letzten Wochen damit beschäftigt war, Personal zu finden. Dies stellte sich als schwieriger heraus als erwartet, und ich musste die Anzeige über weitere Gemeinden hinwegschalten. Aus dem Dorf selbst wollte niemand bei mir arbeiten. Mary ist zwar sehr jung und gerade erst fertig ausgebildet, aber immerhin war sie bereit, die Stelle anzutreten. Ihrer Unerfahrenheit ist sicherlich auch der kleine Unfall geschuldet, den sie bei der Zubereitung des Abendessens erlitt. Sie verbrannte sich am Herd und trug eine übel aussehende Verletzung am Unterarm davon. Sie beteuerte, dass sich, und ich zitiere, dieses Ungetüm von Herd wie von Geisterhand entzündete und ihr nach der Schürze lechzte. Ich hoffe, dieses Vorkommnis bleibt der einzige Fauxpas von ihr, denn eine andere Köchin auf die Schnelle zu finden, erscheint mir durchaus schwierig. Es ist so schrecklich, die arme Mary. Ich kann nicht glauben, dass ich gestern noch über ihre Unerfahrenheit scherzte. Heute stürzte sie die Kellertreppe hinunter. Ich hörte in der Früh ihren Schrei und das Gepolter ihres fallenden Körpers. Der Anblick ihrer entsetzlich verdrehten Gliedmaßen am Fuße der Treppe lassen mich nicht mehr los. Ich habe schon mehr Alkohol getrunken, als gut für mich wäre. Aber das war ein schrecklicher Tag. Als ich endlich im Dorf Hilfe hatte holen können, hatte Mary im Haus ihren letzten Atemzug getan. Und sie trugen in der Dämmerung ihre Leiche hinaus. Das aufgebrochene Schloss der Eingangstür ließ sie im Wind klappern und klang wie Applaus. Sind Marys Worte doch wahr? Als ich mich später am Abend mit einer weiteren Flasche Sherry in das Kaminzimmer zurückgezogen hatte, um den Tod von Mary und ihren schrecklichen Anblick aus meinem Kopf zu vertreiben, schoss das Feuer plötzlich in einer riesigen Stichflamme aus dem Kamin. Ich konnte mich gerade noch mit einem hektischen Sprung in Sicherheit bringen, roch aber bereits den versengten Stoff meines Mantels. Rasenden Herzens blickte ich mich um und erwartete, die Vorhänge in Flammen stehen zu sehen. Doch nichts dergleichen. Das Mobiliar war unversehrt. Es war fast so, als hätten die Flammen nur mir gegolten. Nein, ich bilde mir es nicht ein. Ich bin mir jetzt sicher, dass hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Mit dem morgendlichen Aufstehen entzündete sich auch der Kamin in meinem Zimmer plötzlich und wie von Geisterhand. Und er ist nicht der Einzige. Ungeachtet, welchen Raum ich betrete, Feuer lodert in den Öfen und in den Kaminen auf. Ein dauerhaft drohendes Licht flackert mir entgegen, so als wolle mir das Haus sagen, dass es meine Ankunft bemerke und nicht gutheiße. Mit zitternden Fingern und bei Kerzenlicht sitze ich nun in meinem Schlafzimmer. Ich bilde es mir nicht ein. Draußen vor meiner Tür im Flur. Irgendetwas rasselt und schleift dort über den Boden. Schleift und rasselt, schleift und rasselt. Krr, krr, krr. Dann ein ersticktes Atmen. Direkt vor meiner Tür. aber ich wage nicht nachzusehen. Mein Herz schlug mir bis zum Hals und ich wagte über Stunden nicht, mich zu bewegen. Die Decke bis zum Kinn gezogen, lag ich im Bett wie ein verängstigtes Kind. Die Geräusche vor der Tür ertönten die ganze Nacht über. Krr, krr, krr. Doch als im Morgengrauen die ersten Lichtstrahlen durch die schweren Vorhänge in mein Schlafzimmer fielen, verstummten sie augenblicklich. Eine eigentümliche Stille breitete sich aus und nahm mir die Luft zum Atmen. Ich sprang aus dem Bett, zog mich eilig an und warf meine erst kürzlich ausgepackten Habseligkeiten in den noch offen liegenden Koffer. Ich musste dieses elende Haus verlassen. Das Knarzen der Treppenstufen unter meinen eiligen Schritten klang wie Gelächter, aber ich hastete hinaus, bevor mich noch irgendetwas oder irgendwer aufhalten konnte. Ungeachtet der frühen Morgenstunde stürmte ich förmlich den ganzen Weg hinunter zu Mr. Bentleys Haus und klopfte ihn aus dem Bett, um mich von ihm zum Bahnhof bringen zu lassen. Überrumpelt zog er sich an, während ich bereits mit wirbelnden Gedanken im Auto saß. Mr. Bentley stieg ein, startete den Motor und fuhr mich zurück zum Haus. Auf Verwunderung folgte Angst. Ich schrie ihn an, mich von diesem verfluchten Haus wegzubringen. Doch auf seine stoische Art antwortete er nur: Es tut mir leid, aber das geht nicht. Niemand kann sie verlassen. Ich griff in das Lenkrad, um die Wagen herumzureißen, doch er geriet ins Schleudern und kam von der kurvigen Straße ab. Ich erinnere mich nicht mehr an viel. Nur das Quietschen der Reifen, das Kreischen der Bremsen, das Tanzen der Bäume und das Splittern von Glas. Dann nichts mehr. Mr. Bentley musste mich den restlichen Weg zum Haus getragen haben, denn ich erwachte am späten Nachmittag auf dem Sofa im Eingangsbereich des verdammten Hauses. Mein Körper war übersät von Prellung und mein Kopf pochte fürchterlich. Das immer noch offene Schloss der Eingangstür ließ sie im Wind knarren. Ich schwöre, sie kicherte. Nachdem ich mich einige Zeit erholen und meinen schmerzenden Körper wieder bewegen konnte, wagte ich mich durch das Haus. Meinem Verstand vertraute ich jedoch nicht mehr. Alles schien normal, doch meine Verletzungen waren real. Welche Teufel haben mich den Unfall verursachen lassen? Ich verließ das Haus, um nach Mr. Bentley zu sehen. Ich wollte mich bei ihm entschuldigen und meinen Ausbruch erklären. Die Sonne ging allmählich unter, während ich den langen Weg den Hügel herabfolgte. Vom Unfall sah ich im schwindenden Licht der kalten Novembersonne tiefe Rillen im Boden, wo der Wagen von der Straße abgekommen war. Ich fand das zerstörte Auto zwischen abgeknickten Bäumen tief im Gebüsch steckend. Und darin den toten Mr. Bentley, der mich aus offenen Augen vorwurfsvoll anstarrte. Man möge mir verzeihen, dass mein erster Gedanke nicht dem bedauernswerten Mr. Bentley und meiner Schuld an diesem Unfall galt, sondern der Frage, wer mich an seiner Stadt zurück ins Haus gebracht hatte. Die Nacht verbrachte ich in Gesellschaft meiner düsteren Überlegungen und mit sorgenvollem Lauschen, ob ich in der Dunkelheit wieder das Kratzen vernehmen würde. Es blieb jedoch bis auf mein gelegentliches, von Schmerzen erfülltes Ächzen ruhig. Offenbar hatte der Unfall mir schwer zugesetzt. So traute ich mir auch nicht den langen Weg ins Dorf zu, um von Unfall und Mr. Bentleys Tod zu berichten. Ich entschloss mich, Emma Trotter abzufangen, die örtliche Bäckerin, die mir Brot und einige andere Lebensmittel anliefern sollte und für den Morgen angekündigt war. Im Nebel des frühen Tages bildete sich mein angespannter Geist alle möglichen Gestalten ein, bis sich wirklich das bleiche Gesicht von Emma Trotter aus ihm schälte. Ängstlich blickte sie zum Haus und machte Anstalten, ihren Korb eiligst abzustellen und so schnell wie möglich wieder zu verschwinden. Ich erschrak sie fast zu Tode, als ich die Eingangstür aufriss und sie ansprach. Die Prellungen in meinem Gesicht, die mittlerweile eine ungute lila Färbung angenommen hatten, schienen sie zu schockieren. Da sie so aussah, als würde sie am liebsten direkt die Flucht ergreifen, berichtete ich ihr hastig von unserem Unfall und von Mr. Bentley, dessen Leiche ein paar kräftige Männer aus dem Dorf bergen sollten. Ich musste wie ein Verrückter auf sie gewirkt haben, und dennoch galt ihre Angst nicht mir. Das erkannte ich recht bald, da ihre Augen immer wieder besorgt die Fenster des Hauses und die Umgebung absuchten. Sie schien auch nicht im Mindesten verwundert über meinen Bericht zu sein. denn sie nickte trotz meiner Schilderung dieser unglückseligen Unfälle immer wieder abwesend. Sie nahm all ihren Mut zusammen und murmelte, »Es ist das Haus. Herzukommen war ein Fehler. Sie müssen...« Doch weiter kam sie nicht, denn eine Dachschindel löste sich und zerschellte mit einem lauten Krachen neben ihr auf dem Boden. »Das Haus?« fragte ich nach. »Es ist alt, wie Sie sehen. Es braucht Pflege.« Sie schüttelte den Kopf, und ich sah den Kampf, den sie in ihrem Inneren austrug. Doch statt endlich zu sprechen, fing sie plötzlich an zu weinen und nahm Reißaus. Die Antwort blieb sie mir schuldig. Es konnte kein Zufall sein. Ich bildete mir die Feindseligkeit dieses Hauses nicht ein. Bevor noch weitere Personen zu Schaden kommen würden, musste ich all meinen Mut zusammennehmen und eine Erklärung für diese Phänomene finden. Ich überlegte kurz, mich mit einem Schürhaken zu bewaffnen, wagte mich aber nicht in die Nähe des Kamins. Alles wirkte so bedrohlich, auch der dunkle Schlund der Feuerstätte. Raum für Raum sah ich mich um. Doch erst beim genauen Hinsehen entdeckte ich im oberen Stockwerk Schleifspuren, vor der Tür meines Schlafzimmers. Ich folgte diesen Spuren den Flur entlang bis zur schmalen Stiege, die hoch zum Dachboden führte. Auch bei genauerem Hinsehen erkannte ich abgesplittertes Holz an den Treppenkanten. Sie führten eindeutig nach oben. Was auch immer mich in diesem Haus terrorisierte, es befand sich dort oben. Doch weit kam ich nicht. Kaum betrat ich die Treppenstufen, knirschte und knarrte es. Mit jedem Schritt wurde es lauter, als würde sich das Haus unter meinen Schuhsohlen winden und aufbäumen wollen. Die erste Stufe brach unter meinen Füßen ein. Weitere sprengten sich förmlich auf. Ich sprang zurück, um nicht in das Kellergeschoss zu stürzen. Aber da war ich sicher, was auch immer es war dort oben. Da die Treppen zerstört waren, nutzte ich das Tageslicht, um nach Werkzeug zu suchen, um sie zu reparieren. Normalerweise wäre Mr. Bentley für solche Arbeiten vorgesehen. Ich fand nichts. Keine Bretter, keinen Hammer, keine Nägel. Ich durchstreifte das gesamte Gelände des Grundstücks auf der Suche nach einer Gartenhütte oder einem Schuppen, der so etwas beherbergen könnte. Ich wagte mich sogar in den Keller und stieg mit einem großen Schritt über das Ende der Kellertreppe hinweg, an dem ich vor meinem geistigen Auge noch immer den toten Körper der armen Mary Tellow liegen sah, mit verrenkten Gliedern und einem verdrehten Genick. Doch mein Mut sollte auch dort nicht belohnt werden. Wie kann sich in einem solchen großen Haus nicht ein einziger Nagel befinden? Frustriert stürmte ich die Treppe hinauf, Stockwerk für Stockwerk, zum Dachboden. Komme, was wolle. Ich ignorierte die zerstörten Bohlen und die krachenden Geräusche unter meinen fliegenden Füßen und erreichte die obere Tür. Dann schwieg die Treppe und Stille kehrte ein. Ich riss die Tür des Dachbodens auf und blickte in einen leeren Raum. Staub tanzte im Luftzug der offenen Tür und trübes Licht fiel durch das prächtige Erkerfenster. Buntes Glas, jetzt stumpf und gesprungen, zeigte das Bild eines Mädchens in einem Rosengarten. Ihr Blick wies zum Himmel, anklagend und traurig. Vorsichtig näherte ich mich dem Fenster, besorgt, der Boden könnte wieder unter mir nachgeben. Doch nichts geschah. Und als ich am Fenster ankam, starrte mich das Mädchen im Glas unmittelbar an. Mein Herz setzte vor Schreck aus, nur um dann wie wild in meiner Brust weiterzuhämmern, als ich die Spiegelung der Gestalt hinter mir erblickte. Doch als ich mich ruckartig umdrehte, war ich allein. Und der Blick des Mädchens wies wieder hinauf zum Himmel. Ich folgte ihm und öffnete das Fenster. Sie sah hinauf zum Wasserspeier, der drohend auf dem Erker hockte. In seinem Maul hing eine Kette, abgerissen und rostig, die leise im Wind knarrte. Krr, krr, krr. Wie konnte das möglich sein? Zu meiner Erleichterung stellte ich fest, dass meine Vernunft langsam wieder die Kontrolle erlangte, aber ebenso meine Neugier. Und so suchte ich in den Unterlagen des Arbeitszimmers und später in der Bibliothek des Anwesens nach Hinweisen zum Bau des Hauses. Und ich stieß tatsächlich auf einen alten Bauplan. Doch das Haus, dessen Architektur dort so sorgsam festgehalten war, umfasste nur drei Etagen. Dachgiebeln, ja, aber keinen Erkerturm. Letzterer hätte später installiert worden sein können, doch fand ich keine Unterlagen dazu. Hatte mein Verwandter ihn nachträglich errichten lassen? Ich fand keine weiteren Unterlagen oder Hinweise auf das Mädchen. In meinem Gedanken nannte ich sie Rose und ich ertappte mich dabei, wie ich ab und zu halblaut ihren Namen murmelte, während ich manisch die übrigen Räume durchwühlte. Im ganzen Haus fand ich nichts, das auf ihre Anwesenheit in diesem Haus, geschweige denn auf ihre Identität hinwies. Irgendwann muss ich wohl erschöpft eingeschlafen sein. Ich erwachte in einem Sessel im Arbeitszimmer, als es draußen bereits dunkel war. Regen prasselte gegen das Fenster und in der Ferne grollte Donner. Da ich nicht wagte, ein Feuer im Kamin zu entfachen, fror ich bitterlich, um einen Atem bildete Wölkchen. Ein einzelner Blitz erhellte das Zimmer und warf einen langen Schatten in den Raum. Die nächste Entladung enthüllte einen schmalen Körper, der draußen vor meinem Fenster baumelte. Das Mädchen. Sie hing an einer langen Kette, die vom Dach herabbaumelte, vom Maul des Wasserspeiers. Ihr weißes Kleid war vom Regen durchnässt und ein Schuh fehlte. Plötzlich wurde sie heraufgerissen und verschwand in der Dunkelheit jenseits des Fensters. Ein schweres Poltern ertönte über mir. Ich vernahm Schritte auf dem Dachboden. Dann das Geräusch einer schweren Kette, die über die Holzdielen gezogen wurde. Krr, krr, krr. Sie ist dort oben. Sie braucht mich. Als ich mich entschlossen auf dem Weg zum Dachboden machte, schlug die Uhr im Arbeitszimmer Mitternacht. Ich rannte den Flur entlang, während auf der Etage über mir die schwere Kette weiter über den Boden knirschte. Es klang so, als würde ein Körper über den Boden gezogen werden. Hin und her und immer schneller. Der letzte Gong der Uhr verharrte in der Luft, als ich am Treppenabsatz zum Dachboden angelangt war. Blitze zuckten immer noch vom Himmel herab und der Regen schlug hart gegen die Fenster. Doch zum Geräusch des Regens gesellte sich weiteres Plätschern, das jedoch nicht von draußen kam. Es dauerte eine Weile, bis mir klar wurde, dass es sich dabei nicht um Wasser handelte, sondern um Blut. Es rann und tropfte die Treppen vom Dachboden herab. Der Blutstrom schwoll ruckartig an, als ich meinen ersten Fuß auf die Treppe setzte. Ich kämpfte mich hinauf, während das Blut meine Hosenbeine durchnässte. Ich rutschte mehrfach auf den schmierigen Treppen aus und war von oben bis unten besudelt, als ich endlich den Dachboden erreichte. Das Mädchen stand vor mir in der Dunkelheit. Ihr weißes Kleid war vom Blut tiefrot gefärbt. Es floss zwischen ihren Beinen herab und bedeckte den gesamten Boden. Eine schwere Kette lag um ihren Hals und weitere Ketten hingen von den Dachbalken herab. Ich machte einen Schritt auf sie zu und plötzlich begannen die herabhängenden Ketten länger zu werden und sich wie Schlangen zu winden in meine Richtung. Ich konnte mich rechtzeitig wegducken. Die Ketten schlugen über mir in die Wand ein und hinterließen tiefe Furchen im Holz. Von meinem eigenen Schwung um die eigene Achse gedreht, stürzte ich rückwärts die Treppe hinab. Ich musste hart auf den Boden aufgekommen sein und das Bewusstsein verloren haben, denn ich nahm wie in einem Fiebertraum wahr, wie sich etwas um meinen Körper schlang und mich über den Boden zog. Zurück, die Treppe hoch. Zurück auf den Dachboden. Mein Kopf schlug einige Male heftig gegen die Stufen und mit jedem Schlag trübte sich mein Verstand ein wenig mehr. Schließlich gelang es mir nicht länger, mich gegen die Dunkelheit zu wehren. Ich wurde ruckartig aus meiner Bewusstlosigkeit geweckt. Die Kette lag schwer und eng um meinen Hals und schnürte mir die Kehle zu, sodass ich verzweifelt nach Luft rang. Draußen prasselte noch immer der Regen. Das Gewitter übertönte jedes andere Geräusch. Dennoch stand das Fenster sperrangelweit offen. Die Augen des Wasserspeiers glimmten rot in der Dunkelheit. Ich erkannte, dass sein Maul handbreit um handbreit die eiserne Kette verschlang und mich immer weiter zu sich zog. Ich suchte panisch nach Halt, mit meinen Händen, meinen Füßen, ja mit meinen Fingernägeln. Doch ich wurde gnadenlos aus dem Fenster nach draußen gezerrt und hing bald darauf von der Kette herab, der Boden unerreichbar und tief unter mir, während mir der Regen ins Gesicht peitschte. Der Wind zerrte an meiner Kleidung, während ich strampelte und nach Luft rang. Im Dachboden sah ich sie dann stehen. Keine Kette mehr um ihren Hals. Aber mit der Gewissheit in ihren traurigen Augen, dass ich nun ihren Platz einnehmen musste. Mit letzter Kraft brachte ich ihren Namen über die Lippen. Rose. Nachdem ihr Name ausgesprochen worden war, brach der Kopf des Wasserspeiers ab und ich stürzte mit ihm zu Boden. Weite Teile des Hauses stürzten mit ein, als ich unerwartet weich in einer Hecke landete. Auf dem Rücken liegend sah ich zu, wie das Haus kollabierte. Wie ein uraltes Wesen, das sein Verfallsdatum längst überschritten und nur noch von geborgter Zeit gelebt hatte, zahlte es nun seine Schulden. Restlos, bis nur noch ein Haufen alter, verwitterter Steine zurückblieb. Einige Zeit später, nach dieser furchtbaren Nacht und einer langen Zeit im Krankenhaus, kehrte ich zurück nach London. Als ich die Tür zu meiner kleinen Wohnung öffnete, lag etwas hell und einsam im Flur auf dem Boden. Der Schuh eines Mädchens. Im Nebenzimmer ertönte das Klirren einer eisernen Kette. Krach, krach, krach.
Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich mit English Eerie. Wenn ihr es schon selber ausprobiert habt, lasst mir gerne einen Kommentar da und erzählt davon. Wenn ihr noch andere Solo-Rollenspiele kennt oder von denen ihr möchtet, dass wir sie auch mal spielen und vorstellen, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ich habe zwar noch so ein paar in der Pipeline, die ich auch noch vorstellen möchte, aber ein Blick draußen auf dem Markt hat gezeigt, dass da wirklich sehr, sehr viele coole Rollenspiele zu finden sind, von denen ihr dann hoffentlich in nächster Zeit hier auch ein paar Spielvorstellungen sehen könnt. English Eerie kann man natürlich auch zu zweit spielen. Das haben wir gemacht. Wie das Ganze funktioniert, das seht ihr im nächsten Video. Vielleicht seid ihr ja auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt 3P – Partners in Pen and Paper.
Schaut auch bei uns auf Twitch, YouTube oder auf unserem Discord-Server vorbei und lasst uns ein paar Grüße da. Adios!